Deutschlandfunk, Kultur heute.
Der Milliardär, Unternehmer und Kunstmäzen Klaus-Michael Kühne ist tot. Viel Geld hat er in die Hamburger Kunst- und Kulturlandschaft gesteckt. Wir sprechen über sein Vermächtnis und auch über die Verflechtungen seines Unternehmens mit dem Nationalsozialismus. Außerdem beschäftigt uns ein Umzug. Das Schauspiel Köln nimmt nach knapp 14 Jahren wieder seinen alten Standort in der Kölner Innenstadt ein. Und künstliche Intelligenz, wie sie gesteuert wird und vor allem, wer sie steuert, künstlerische Perspektiven darauf bietet eine Ausstellung in Venedig. Zu diesen Themen begrüßt sie Luca Pizzato. Heute ist ukrainischer Nationalfeiertag. Vor 35 Jahren wurde die Ukraine unabhängig von der sich im Zerfall befindenden Sowjetunion. Vor 35 Jahren also die staatliche Autonomie. Heute, 4 Jahre nach Beginn der Großinvasion und 12 Jahre nach der Annexion der Krim, ist diese Freiheit und Unabhängigkeit wieder gefährdet. Joko Prochasko lebt in Lviv im Westen der Ukraine. Er ist Psychoanalytiker und Schriftsteller. Am 24. August 1991, dem Tag der Unabhängigkeitserklärung, war er Anfang 20. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie er sich an diesen Tag erinnert.
Ja, tatsächlich. Ich war 21 und das war Hochsommer wie jetzt, Spätsommer. Ich war in meiner Heimatstadt Ivano-Frankivsk im alten Stanislaw. Ich war Student und ich erinnere mich an diesen Tag als eine unabdingbare Befreiung, aber auch als eine Absicherung. Denn diesem Ausrufen der Souveränität am 24. August 91 ging eine höchst beunruhigende Zeit voraus, nämlich der Putsch in Moskau, wo es Versuch unternommen wurde, alle Errungenschaften der Perestroika, also alle Reformpläne von Gorbatschow, wieder rückgängig zu machen. Und dieser Versuch hat uns damals dazu genötigt, die Unabhängigkeit auszurufen, so schnell und so unmittelbar.
Ich möchte gerne noch kurz bei der Geschichte bleiben. Und zwar, Sie sprechen von einer Befreiung. Das ist ja auch eine Befreiung gewesen aus Jahrzehnte von Gewalt. Wenn man sich zurückerinnert, es gab Hungersnöte in der Ukraine durch die stalinistische Regierung, durch Josef Stalin, wie Holodomor zum Beispiel in den 30er Jahren. Es gab die Russifizierung unter Leonid Brezhnev. Und dann 1991 ist die sowjetische Fremdherrschaft plötzlich vorbei. Und ich frage mich, was entstand da dann für eine Gesellschaft?
Ja, ich sehe das nicht nur als Befreiung aus einer Gewalt und nicht einmal aus einer Fremdgewalt, sondern ich sehe das historisch als eine Befreiung von einem Imperium, das heißt eine Emanzipation. Denn das, was damals passiert war, war wirklich ein Versuch, dieses sowjetische Imperium oder das russische Imperium unter diesem Namen Sowjetunion weiter zu behalten. Und damals ist es uns gelungen, uns aus diesem Imperium und wie es schien, aus diesem auch imperialen Erbe uns zu befreien. Und heute, 35 Jahre später, ist es wieder so ähnlich. Wieder wird in Moskau ein Versuch unternommen, dieses russische Imperium weiter aufrechtzuerhalten. Und was wir tun, ist auch ein Versuch jetzt, uns von diesem Imperium zu befreien.
Schauen wir mal auf heute. Wie wird heute im Angesicht dieser Großinvasion, im Angesicht auch der vielen Drohnenangriffe der letzten Wochen, wie wird heute der Nationalfeiertag begangen? Sie leben in Lviv. Wird dort heute gefeiert?
Ja, es ist eine stille Feier. Es ist eine Feier, die nicht euphorisch ist, aber sehr aufrichtig und sehr innig. Es sind sehr, sehr viele Menschen auf den Straßen und die allermeisten tragen bestickte Hände, Nationaltracht und sehr, sehr viele sind feierlich angezogen. Aber es gibt keine lauten Feste, es gibt nirgends Musik. Es sei denn, die Musik entsteht spontan und es gibt keine überbordende Lustigkeit und schon gar nicht gibt es Militärparaden, was so in Moskau üblich wäre, zu einem solchen Anlass. Aber ich habe mich entschieden, heute diesen Tag in einem Ort zu verbringen, der für mich jetzt der wertvollste Ort in dieser Lage ist. Das ist das Rehabilitationszentrum für Veteranen. Das nennt sich Unbroken, also Ungebrochene. Und genau das versiebelt für mich die Essenz dieser Zeit und unserer Lage, in der wir uns befinden. Wir sind sehr angeschlagen, wir sind sehr traumatisiert, wir sind vielleicht angebrochen und unsere Situation ist brüchig, aber wir bleiben ungebrochen.
Mhm. Gestern fand in der Ukraine ja bereits der Tag der Staatsflagge statt, wo das ukrainische Staatswesen gefeiert wird, mitsamt der Staatssymbole, also auch die blau-gelbe Nationalflagge. Heute jetzt der Nationalfeiertag, die Unabhängigkeit. Sie sagen unbroken, ungebrochen. Wie wichtig ist für dieses Ungebrochensein, auch aus psychoanalytischer Perspektive, wie bedeutungsvoll sind diese nationalen Symbole für die ukrainische Gesellschaft?
Ja, dass wir diese Unabhängigkeit begehen und feiern können, wir verdanken nur diesen Menschen, unseren Verteidigern, die sehr wohl wussten, was sie für Werte verteidigen wollen. Und richtige Werte auch einen sehr, sehr hohen Preis haben können und manchmal haben müssen. Und die Bereitschaft dafür zu stehen, für diese Freiheit, für diese Unabhängigkeit, das macht den Sinn unserer Existenz jetzt. Denn mit dem Widerstand aufzuhören, ist der Vernichtung gleich. Und zwar nicht nur einer symbolischen Vernichtung, nicht nur der Vernichtung einer Staatlichkeit, einer kulturellen Souveränität, sondern wirklich die Vernichtung von menschlichem Leben. Das heißt, diese Symbolik ist jetzt sehr, sehr, sehr offenbar und sehr auch real und nicht nur symbolisch.
Der Schriftsteller und Psychoanalytiker Jurko Prochazko über den Unabhängigkeitstag der Ukraine. Er war der zweitreichste Deutsche, galt als einer der einflussreichsten deutschen Unternehmer, Klaus-Michael Kühne. 1890 hat sein Großvater August Kühne das Unternehmen Kühne und Nagel gegründet. Der Enkel, Klaus-Michael Kühne, wird mit 29 Jahren in den 50er Jahren Vorstandschef. Er macht aus dem Familienbetrieb eines der größten Logistikunternehmen der Welt. Als Milliardär wird er zum Förderer von Kunst, Kultur und Sport. Seiner Heimatstadt Hamburg finanziert er eine neue Oper. Am Sonntag ist Klaus-Michael Kühne im Alter von 89 Jahren gestorben. Vor der Sendung habe ich mit dem Journalisten Henning Bleil gesprochen. Er hat jahrelang zur Unternehmensgeschichte von Kühne und Nagel recherchiert, insbesondere der nationalsozialistischen Vergangenheit. Milliardär, Unternehmer, Fußballfan und Kunstmäzen. Was war Klaus-Michael Kühne für ein Mann, Henning Bleil?
Es war jemand, der sicher zeitlebens mit dem Verhältnis zu seinem Vater beschäftigt war. Sein Vater hat ihn sehr früh in die Verantwortung geholt. Das haben Sie gerade auch in der Anmoderation gesagt. Klaus-Michael Kühne sagte selbst manchmal, das war viel zu früh. Aber auch vielleicht selber gern ein Studentenleben gehabt oder Ähnliches. Aber er musste eben früh in die Verantwortung. Und er fühlte sich diesem Vater gegenüber auch sehr verpflichtet. Und das zeigt sich eben auch im Umgang mit der Vergangenheit, mit der Familiengeschichte, mit der Firmengeschichte, wo er es nicht zulassen konnte, dass ein Schatten auf seinen Vater und auf die Geschäftsfelder der 30er, 40er Jahre fällt.
Über die Vergangenheit wollen wir auch sprechen, aber lassen Sie uns zuerst auf Klaus-Michael Kühne als Förderer von Kunst und Kultur sprechen. Seine Kühne-Stiftung, deren Ehrenvorsitzender er bis zuletzt war, die ist Hauptsponsor der Hamburger Elbphilharmonie. Die Stiftung sponsert Hamburg auch eine neue Oper und er förderte Projekte bei den Salzburger Festspielen, die nun von einem, Zitat, außergewöhnlichen Förderer der Kunst sprachen. Wie blicken Sie auf Klaus-Michael Kühne als Kunst- und Kulturmäzen?
Klaus-Michael Kühne hat in der Tat viel Geld ausgegeben für Kunst und Kultur. Man muss aber auch sagen, Geld, das er möglicherweise dadurch gespart hat, dass er in Deutschland keine Steuern zahlt. Er hat ja schon sehr früh in den 60er Jahren die Firmenholding in die Schweiz verlegt. Gleichwohl stimmt es, dass er viel Geld für Kunst und Kultur investiert. Und das macht ihm auch gerade die besondere Fallhöhe des Falls Kühne aus, dass er einerseits die Öffentlichkeit sucht, sich als Mäzen und Sponsor auch gerne zeigt und feiern lässt und andererseits sehr genau bestimmen möchte, wohin das Licht der Öffentlichkeit aber fällt und wohin nicht. Und wohin nicht, das betrifft eben die Vergangenheit der Firma, das betrifft das, was sein Vater und sein Onkel damals an Geschäftsfeldern, um es neutral auszudrücken, aufgebaut haben. Und das war eben der Profit von jüdischem Leid, das war der Transport und die Verwertung jüdischen Eigentums, das war auch Wehrmachtslogistik, das war auch Kunsttransport respektive Kunstraub. Also es waren viele wirklich fragwürdige Geschäftsfelder, mit denen er keinen öffentlichen Umgang gefunden hat.
Wie hätte dieser Umgang Ihrer Meinung nach aussehen sollen?
Man könnte ja sagen, Kühne hat es nicht anders gemacht als die meisten Menschen hier in Deutschland, nämlich sich vielleicht allgemein für die Geschichte zu interessieren, aber die Familiengeschichte aussparen zu wollen. Aber was seinen Fall besonders macht, ist eben, dass er sehr in der Öffentlichkeit steht und dass, wenn er es geschafft hätte, einen fairen Umgang mit der Geschichte zu finden, dass das natürlich als Beispiel hätte dienen können. Und das hätte ich mir schon gewünscht und bin jetzt gespannt, wie seine Erben, das sind zunächst seine Witwe und dann aber auch die Kühne Stiftung, künftig damit umgehen. Und ein entscheidender Punkt wäre eben auch, das Firmenarchiv zu öffnen. Kühne hat immer gesagt, da gäbe es kein Archiv mehr, das sei im Krieg verbrannt, das ist nachweislich nicht zutreffend. Und ein ganz konkreter, wichtiger Schritt wäre eben, das der Forschung auch zugänglich zu machen und damit auch ein öffentliches Zeichen zu setzen.
Sie haben gesagt, er war Zeit seines Lebens mit dem Verhältnis zu seinem Vater beschäftigt. Ist das vielleicht auch eine Ursache für dieses Wegschauen gegenüber der Familiengeschichte?
So würde ich das interpretieren. Die Kühnes begreifen sie als Dynastie und dass Klaus-Michael Kühne jetzt kinderlos gestorben ist, mag das sogar noch verstärkt haben, dieses dynastische sich verpflichtet fühlen. Und gleichzeitig ist es aber auch so eine Mentalität, die man eigentlich eher bei Mittelständlern kennt. Also, dass man Familiengeschichte einerseits und Firmengeschichte nicht auseinanderhalten kann, dass man also keine Distanz hat, einen objektiven Blick drauf zu haben. Und das ist auch anzuerkennen, finde ich, als Schwierigkeit, in der Klaus-Michael Kühne gesteckt hat. Natürlich ist es für jemanden, der Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens ist und dann gibt er die Aufbereitung des Verhaltens eines Vorgängers in Auftrag. Das ist natürlich ungleich einfacher als jetzt das, was sein Vater und sein Onkel Werner verantwortet haben, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist natürlich objektiv schwieriger und gleichzeitig wäre es wichtig gewesen und ist es jetzt wichtig, dass seine Erben damit einen anderen Umgang finden.
Der Unternehmer Klaus-Michael Kühne ist gestorben. Ich habe mit dem Journalisten Henning Bleil über ihn und die Unternehmensgeschichte von Kühne und Nagel gesprochen. Künstliche Intelligenz wird zunehmend integraler Bestandteil unserer Gesellschaft. Sie hält Einzug in den Alltag, in Freizeit und in viele Berufsfelder. Umso wichtiger, dass es klare Regeln gibt für diese neue Technologie. Aber wer legt diese Regeln fest? Wer bestimmt die Inhalte, mit denen KI getrainiert wird? Die Ausstellung Strange Rules im Palazzo Diedo widmet sich genau diesen Fragen, und zwar an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft. Protokollkunst wird hier ausgestellt. Kunst, bei der nicht das fertige Kunstwerk im Mittelpunkt steht, sondern der Prozess des Schaffens. Maxi Bröcking hat sich die Ausstellung angesehen.
Im großen Mittelraum des Palazzo Diedo in Venedig sind mehrere Reihen dunkler Holzbänke mit hohen Lehnen zu sehen, die sich gegenüberstehen. An der Decke darüber sind die Holzbänke noch einmal spiegelverkehrt montiert. Aus herabhängenden Lautsprechern sind undeutlich murmelnde Gespräche zu hören. Die Installation des britisch-amerikanischen KünstlerInnen-Duos Matt Dryhurst und Holly Herndon heißt Attention Guild, in etwa Aufmerksamkeitsgilde, und bezieht sich auf die mittelalterlichen Zünfte, die gemeinsame Interessen vertraten. Die begehbare Rauminstallation zeigt ein fiktives Parlament, das von Regeln des Miteinanders bestimmt ist. Dabei lernt das KI-Parlament an der Decke von den darunter auf den Bänken sprechenden BesucherInnen. Die Installation ist das zentrale Werk der Ausstellung Strange Rules. Kurator Hans-Ulrich Obrist erklärt:
Strange Rules ist quasi eine Ausstellung zum Thema der Protokollkunst. Und da geht es um die Regeln, die determinieren und bestimmen, wie wir heute Kultur produzieren, distribuieren oder auch wahrnehmen. Und oftmals sind diese Regeln, wenn man so will, unsichtbar. Und bereits Paul Klee hat ja im früheren 20. Jahrhundert gesagt, dass die Kunst oftmals das Unsichtbare sichtbar macht.
Unsichtbare Protokolle spielen auch im Werk des US-amerikanischen Künstlers Joshua Citarella eine Rolle, das er gemeinsam mit dem deutschen Künstlerkollektiv New Models zeigt. Die temporäre Bibliothek Online Marketplace of Ideas. Neben Büchern über digitale Ethik und die planetarischen Kosten von künstlicher Intelligenz ist auch ein schwarz-gelbes Poloshirt der rechtsextremen Bewegung Proud Boys zu sehen oder die schwarz-weiße Guy Fawkes-Maske der Anonymous-Bewegung gegen Konzerne der Wall Street. Wir heißen, auch unterschiedliche Ideologien bilden Protokolle und beeinflussen maschinelles Lernen der KI.
Das Mainstream-Internet fragmentiert die Welt in diese Nischengemeinschaften. Durch Gegenstände dieser verschiedensten Gemeinschaften kann man eben diese digitalen Enklaven kennenlernen und diese sozialen Kontexte und auch da wiederum sehen, wie viele dieser Künstler, Künstlerinnen heute mit Protokollen arbeiten. Und in diesem Sinne ist das Protokoll nicht nur das Thema der Kunst, sondern es ist die Kunst.
Für die Ausstellung sind auch Auftragsarbeiten entstanden, wie eine Lichtskulptur des französischen Künstlers Philippe Parrenot. Das beinahe 3 Meter große, von der Decke hängende Lichtobjekt aus LED-Lampen und Neonröhren bewegt sich bedrohlich flackernd über lange Kabel wie eine Meeresqualle auf die BesucherInnen zu. Die KI der Skulptur reagiert über Sensoren auf Luftfeuchtigkeit, etwa bei drohendem Hochwasser in Venedig, aber auch auf Umgebungsgeräusche und Bewegung, lernt so die Regeln und Abläufe, um wiederum darauf zu reagieren. Das hat etwas Unheimliches und gleichzeitig sehr Humorvolles. Die KI reagiert auf die BesucherInnen, diese wirken wiederum an den permanent lernenden Werken mit. Der Gedanke, dass KI den Faktor Mensch überflüssig macht und auch missbräuchlich eingesetzt werden kann, schwingt dabei mit.
Wir hatten ja immer das Versprechen, dass die Internetkultur vielleicht Menschen zusammenbringt, aber hat das Internet ja sehr stark auch dazu geführt, dass wir mehr und mehr in Filterbubbles eingeschlossen sind. Und ich glaube, dass das etwas ist, was durch die AI noch verstärkt werden kann. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man von der Kunst lernen kann, dass man immer wieder diese Filterbubbles durchbricht.
Die beeindruckend vielfältige Ausstellung zeigt, wie aus Algorithmen, KI-Modellen und digitaler Infrastruktur künstlerisches Material wird und wie deren unsichtbare Regeln auch Gesellschaftsordnungen bilden. Die entsprechenden Protokolle werden hier mit Hilfe der Kunst sichtbar. In einer idealen Welt könnten sie Anweisungen für ein gleichberechtigtes Miteinander enthalten. Ein Protokoll für eine Gesellschaft ohne Rassismus und Diskriminierung als ein gemeinsames Parlament der Zukunft.
Strange Rules im Palazzo Diedo in Venedig. Maxi Bröcking war das über die Ausstellung. Von der Adria an den Rhein. Das Schauspiel Köln kehrt zurück an seinen ursprünglichen Standort. Zurück an den Offenbachplatz in der Innenstadt, wo es 1957 auch erstmals als Vierspatenhaus eröffnet wurde. Die letzten 14 Jahre waren die hiesigen Spielstätten eine Dauerbaustelle. Der Spielbetrieb wanderte in die Fabrikhallen des ehemaligen Karlswerks auf die andere Rheinseite. Und das so lange, dass sich das Publikum vermutlich schon an den neuen Standort gewöhnt hatte. Und nun das Wiedersehen in der Innenstadt. 4 Bühnen, Oper, Kinderoper, das kleine Haus und das Schauspielhaus eröffnen im September wieder ihre Tore. Zentral, leicht erreichbar in sanierten und modernisierten Gebäuden. Vor der Sendung durfte ich mit dem Intendanten sprechen, Kai Voges. Ihn habe ich gefragt, was derzeit überwiegt, die Vorfreude auf die neue Spielstätte oder vielleicht die Wehmut, die alte zu verlassen?
Ja, es ist ganz klar die Vorfreude. Wir haben unsere Koffer gepackt. Der Abschied fand im Mai statt von dem Depot vom Karlsgarten. Das war großartig, was dort geschafft worden ist in den Ausweichspieljahren. Aber jetzt geht es in die Innenstadt, ins Herz der Stadt, an den Offenbachplatz. Und jetzt ist gerade so ein Gefühl des Aufbruchs. Die Kisten werden teilweise noch ausgepackt, aber es wird schon geprobt auf der Bühne. Es lebt auf einmal dieses Haus. Es sind nur noch wenige Tage, bis wir die Türen aufmachen und erstmalig Menschen ins Haus reinlassen können, Besucher hineinkaufen lassen. Und wir sind aufgeregt und wir freuen uns, endlich wieder da zu sein, wo ein Theater auch sein muss, im Herzen der Stadt.
Sie sagen Herz der Stadt. Ich würde sehr gerne genau auf diese Lage zu sprechen kommen. Und zwar, Sie gehen aus einem sozial benachteiligten Bezirk, in dem viel Arbeitslosigkeit herrscht und jetzt eben mitten in die Innenstadt zwischen Shoppingmalls und Altstadt, mitten in den Kern Kölns. Das verändert ja aber auch potenziell das Publikum, beziehungsweise es verändert ja auch, wen man erreicht. Wie blicken Sie ganz konkret auf diesen Standortwechsel?
Ich würde es ein bisschen bezweifeln, dass das Publikum sich so großartig ändern wird. Wir haben es geschafft und meine Vorgängerin haben das auch toll geschafft. Das Depot war ja reich besucht. Wir haben oftmals weniger Karten anzubieten gehabt, als wir Nachfrage hatten. Und jetzt haben wir mehr Plätze hier am Offenbachplatz. Die Anbindungen sind besser. Auch der Hauptbahnhof ist näher dran. Also ich glaube, dass es ein Vorteil für viele Menschen dieser Stadt sein wird, dass ihr Stadttheater leichter zu erreichen ist. Und wir werden ja trotzdem das Depot jetzt nicht einfach zumachen, sondern diese rechtsrheinische Kulturstätte soll und muss weiter bespielt werden. Und das wird so sein als Kooperationshaus und als Musicalhaus. Und das Schauspiel wird auch dort Programm spielen, so dass wir den Ort, das rechtsrheinische, auch nicht aufgeben komplett.
Das ist eine Kooperation mit der freien Szene, wie ich gelesen habe. Also jetzt von den Fabrikhallen des ehemaligen Karlswerks in diese frisch sanierten Gebäude. Sie haben da ja auch viel mehr technische Möglichkeiten. Da wurde die Technik modernisiert. Ich las von Bühnenwagensystemen, fahrbaren Podien und habe mich dann gefragt, wie beeinflusst so ein Spielort, so ein modernisierter, sanierter Spielort Ihre Arbeit als Intendanten, auch vielleicht programmatisch als Theatermacher?
Ja, eigentlich kann man wieder mit den Werkzeugen arbeiten, die so normal sind für einen Theatermacher. Seit jeher gibt es einen Unterboden, eine Untermaschinerie. Da kann man vor Scham im Boden versinken oder aus der Hölle emporkommen. Es gibt Obermaschinerien, wo man zum Himmel aufsteigen kann, wo Verwandlungen zauberhaft magischerweise stattfinden könnten, wo eine Beleuchtung hängen kann, die alle Atmosphären des Lichtes nachahmen kann. Also diese Vielfalt, was der Zauberkastentheater so kann, das ist diese Bühne und die ist jetzt möglich, die auch wieder zu nutzen. In den Interimspielstätten, da haben wir auf Beton gespielt, da haben wir mit Mühe, mit Kettenzügen irgendwelche Verwandlungen hinbekommen. Also die Möglichkeiten sind viel größer geworden und wir können als Theater auch wieder zusammen sein. Wir sind nicht mehr in ganz Köln verteilt. Wir werden also weniger Zeit in Straßenbahnen verbringen und mehr Zeit jetzt für die Kunst investieren können.
Die Magie des Theaters, also wieder in der Kölner Innenstadt, sagt der Intendant des Schauspiel Köln, Kai Voges. Die große Kinoleinwand ist wieder in. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Karin Fischer.
Ja, zwar reichen die verkauften Kinotickets noch nicht an die Zahlen vor der Pandemie heran, doch 2026 könnte sich zum stärksten Jahr seit der Pandemie entwickeln. Im ersten Halbjahr wurden rund 7 Millionen Karten mehr verkauft als im Vorjahreszeitraum, ein Plus von 17%. Der Umsatz legte sogar um fast 100 Millionen Euro und 24,5% zu. Die Zahlen hat die Filmförderungsanstalt FFA veröffentlicht und auch einen Grund für den Kinoboom mitten im Sommer genannt. Die Blockbuster Spider-Man, Brand New Day und die Odyssee locken die Leute in die dunklen und ja oft auch klimatisierten Säle und befeuern dieses aussichtsreiche Kinojahr. Die Filmfestspiele in Venedig haben recht kurzfristig einen neuen Titel in den Wettbewerb aufgenommen, einen Dokumentarfilm, gedreht von Yuval Abraham, Journalist, und Rachel Sohr, Regisseurin, die beide auch zum Team von No Other Land gehörten, jenem Oscar-Preis gekrönten Film über die israelische Besatzung und Vertreibung der Palästinenser im Westjordanland. Dieser Film hatte im Februar 2024 auf der Berlinale Premiere und dort eine lange Debatte über pro-palästinensischen und anti-israelischen Aktivismus ausgelöst. Der jetzt in Venedig gezeigte Film heißt NASA. Thema ist der aktuelle Gaza-Krieg, also das Vorgehen des israelischen Militärs in Gaza nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023. Die Macher wollen, Zitat, die Systeme hinter Israels gezieltem massenhaften Töten palästinensischer Zivilisten in Gaza beleuchten. Der Film soll vor allem nachts auf den Dächern der israelischen Küstenstadt Tel Aviv gedreht worden sein. Mit einem Benefizkonzert zugunsten der Erdbebenopfer in Venezuela hat sich Dirigent Gustavo Dudamel gestern von Los Angeles verabschiedet. Dudamel ist selbst Venezolaner. Er wird künftig Chefdirigent und künstlerischer Leiter der New Yorker Philharmoniker. Er hatte die Leitung der Los Angeles Philharmonic 2009 mit nur 28 Jahren übernommen und dann 17 Jahre lang geleitet. Dudamel gilt als Dirigenten-Wunderkind, weil er selbst dem staatlichen venezolanischen Musikbildungsprogramm für Kinder und Jugendliche El Sistema entstammt. Seit langem leitet er auch das venezolanische Simon Bolívar Orchester.
Die Kulturmeldungen mit Karin Fischer waren das. Und damit endet Kultur heute. Nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend. Der ukrainische Nationalfeiertag wird auch dort Thema sein. Außerdem sprechen die Kollegen über die US-Sanktionen gegen den Iran und den Wiederaufbau in Gaza. Am Mikrofon verabschiedet sich Luca Pizzato. Gutes Weiterhören.